Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt sagen wir herzlich willkommen zu der Sendung Zwischenhalt. Wie kommt man zum Glück und wie kann man das Glück festheben? Das hört man heute Abend hier bei uns vom deutschen Kabarettist und Arzt, dem Bestsellerautor Eckhard von Hirschhausen. Aber auch er hat es nicht immer einfach.
Und mein tägliches Scheitern ist, dass ich viel zu viel versuche gleichzeitig hinzubekommen, dass ich versuche auf zu vielen Kanälen gleichzeitig zu senden, dass ich über Humor und Gelassenheit Vorträge halte und auf dem Weg dorthin Mörderstress habe, weil ich den Flieger verpasse und dann sozusagen Stress habe, um anderen Leuten zu erzählen, dass sie weniger Stress haben sollen. Und das ist so meine innere Komik, wo ich ab und an denke, Mensch, was machst du eigentlich hier Absurdes?
Der Eckhard von Hirschhausen ist in ein paar Minuten unser Gast. Jetzt aber zuerst stellen wir Ihnen eine neue Koranübersetzung vor. Viele Muslime glauben, dass der Koran nicht kann übersetzt werden kann, weil der Koran von Gott diktiert worden ist und der Mensch das Wort von Gott nicht kann übersetzen. Aber natürlich gibt es immer wieder Leute, darunter auch Muslime, die es trotzdem probieren. So zum Beispiel auch der Ahmad Milad Karimi, ein deutsch-afghanischer Islamwissenschaftler. Er hat sich bei seiner Koranübersetzung eine besondere Aufgabe gestellt. Er hat nämlich versucht, den poetischen Klang von der Koranvers möglichst authentisch ins Deutsche zu übertragen. Michel Renaud hat mit ihm geredet.
Der Koran ist für die Muslims Wort von Gott und darum ein wichtiger Teil von ihrer Religion. Der Koran ist aber weit mehr als das. Der Koran ist auch ein kulturelles und literarisches Werk.
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
تشويد دي gesungene Koranrezitation gilt im Islam als hohe Kunst. Weil wenn der Koran rezitiert wird, dann kommen die poetischen Wörter und der Rhythmus der Vers voll zur Geltung. Das Heilige Buch wird zu einem Klangkunstwerk. Wenn der Koran jetzt aber übersetzt wird, ist meistens der religiöse Inhalt wichtig. Und die literarisch-künstlerische Seite, die werden leider ein bisschen vernachlässigt, sagt der deutsch-afghanische Islamwissenschaftler Ahmad Milad Karimi.
Sie haben versucht, immer wieder den Inhalt des Korans zu vermitteln, jedoch die Form, die Weise, wie der Koran vermittelt ist, nämlich eine poetisch-ästhetische Form. Dies wurde immer vernachlässigt.
Die poetisch-sinnliche Form vom Koran sei aber wichtig. Mit der Ästhetik von der Sprache und der Rhythmus würde helfen, um den Koran besser zu verstehen. Darum hat der Ahmad Milad Karimi eine eigene Koranübersetzung gemacht. Er wollte, dass man die poetische Seite vom Koran auch in einer anderen Sprache auf Deutsch spüren können. 4 Jahre lang hat er an seiner Übersetzung geschafft. Dabei hat er aber nicht einfach den geschriebenen Text übersetzt.
Ich habe einen Vers zum Beispiel mir angehört und immer wieder den Vers gehört, bis ich den Rhythmus wirklich verinnerlicht habe und dann versucht, dafür sozusagen adäquate deutsche Begriffe zu finden.
Und so tönt es, wenn der Koran nicht auf Arabisch, sondern auf Deutsch vorgetragen wird.
Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers. Bei der Sonne, die strahlend erhellt, und bei dem Monde, wenn er ihr Schritt hält, bei dem Tage, wenn er glänzend funkelt, und bei der Nacht, wenn sie dunkelt, beim Himmel und dem, der ihn errichtet, bei der Erde und dem, der sie ausgebreitet, und bei einer Seele und dem, der sie geformt, ja, ihr Sündigkeit und Gottesfurcht eingegeben. Selig ist, wer sie reinigt, unselig aber, wer sie verkommen lässt.
Normalerweise gehört zu jeder Koranübersetzung auch die arabische Originalversion dazu, so dass man beim Lesen die beiden Texte miteinander vergleichen kann. Und normalerweise hat es in diesen Übersetzungen auch viele Fußnoten, die der Übersetzer kommentieren und erklären. Das alles hat der Ahmad Milad Karimi weggelassen. Er will seinen Lesern nicht vorschreiben, wie dass sie etwas verstehen sollen. Die Leute sollen sich beim Lesen lieber selber Gedanken machen, sagt er. Für ihn als Übersetzer hat das bedeutet, dass er beim Übersetzen sehr zurückhaltend war und dass er auch die schwer verständlichen oder mehrdeutigen Koranstellen möglichst so gelassen hat, wie sie im Original stehen.
Also ich hatte wirklich irgendwann meinen Mut gefasst, auch die Offenheiten des Koran so offen zu wiedergeben, um die Idee des fragmentarischen Korans zu bewahren und nicht daraus ein Gesetzbuch zu machen, bei dem alles ganz genau, peinlich genau geschrieben ist. Das ist nicht der Koran. Der Koran als Koran, als die Mitte, als das Herz, als das pulsierende Herz für die Muslime, ist nicht dieses Gesetzbuch, sondern ein Genuss, eine poetische, offene Erfahrung.
Als Leser für seinen deutschen Koran wünscht sich der Ahmad Milad Karimi interessierte Christen, vor allem aber deutsche Muslime. Weil wenn es eine deutsche Koranübersetzung gäbe, dann kann ich mir auch auf Deutsch über den Koran und über den Islam reden, sagt er, zum Beispiel im Religionsunterricht. Viele deutsche Muslime würden nämlich gar kein Arabisch verstehen.
Man sollte nicht das Ganze auf Arabisch machen. Wir sollten unsere deutsche Sprache bewahren. Und wir können in deutscher Sprache Muslime sein. Und da kann eine Übersetzung als Brücke dafür gelten.
Die Übersetzung als Brückenschlag zwischen Deutsch und Arabisch. Im Ahmad Milad Karimi ist sie gelungen. Wenn man sein Buch liest, hat man wirklich das Gefühl, dass man die arabische Poesie vom Koran spüren kann. Einfach zum Verstehen ist die Übersetzung aber nicht. Die langen Sätze und die blumige Ausdrucksweise sind recht ungewohnt. Ohne Korankommentar oder gutes Vorwissen ist man beim Lesen recht verloren. Mit diesem Problem stechen seine deutschen Leser aber nicht allein, sagt der Ahmad Milad Karimi mit einem Lachen. Auf die arabischen Muslime sei der Koran nicht einfach zum Verstehen. Weil der Koran sei nicht einfach ein Gesetzbuch, sondern sprachlich und inhaltlich vielschichtig.
Informationen von Michelle Renaud. Am Ahmad Milad Karimi seine Koranübersetzung ist im Herder Verlag rausgekommen. Der deutsche Kabarettist und Arzt, der Bestsellerautor Eckhard von Hirschhausen, ist unser Gast in 2 Minuten. Das ist die Sendung Zwischenhalt am Samstagabend hier auf DRS1. Seit mehr als einem Jahr steht sein Buch ganz oben auf der Bestsellerliste. Glück kommt selten allein, vom deutschen Arzt und Komiker Eckhard von Hirschhausen. Er philosophiert in seinem Werk munter über das Glück, gibt ein paar Tipps, warnt aber auch vor vielen Illusionen über das Glück. Unser Lorenz Marti hat den momentan erfolgreichsten deutschsprachigen Glücksprophet getroffen.
Er hat ja wirklich Glück mit dem Glück. Sein Bühnenprogramm «Glücksbringer» haben ein paar hunderttausend Leute gesehen. Und sein Buch über das Glück hat eine Auflage von mehr als 1 Million. Der Eckhard von Hirschhausen ist offensichtlich ein Glückspilz.
Das sehe ich auch so. Ich bin tatsächlich sehr glücklich in dem Sinne, dass ich die Dinge tun kann, die ich gerne tun möchte, dass ich meine Stärken nutze, dass ich das Gefühl habe, dass was ich weiß, wird gebraucht und was ich kann, wird auch geschätzt. Also wenn man sich einmal als Künstler klargemacht hat, wie vielen anderen Künstlern, die Großartiges getan haben und in die Welt gebracht haben, das zu Lebzeiten versagt war. Also wenn Van Gogh aus dem Himmel schaut und hört, was heute für seine Bilder in Auktionen bezahlt wird und der ist arm und untherapiert mit seinen psychischen Leiden da gestorben, da denke ich manchmal, meine Güte, wie gut es uns heute geht und auch mir konkret, dass ich schon zu Lebzeiten wahrgenommen werde.
Das Glück ist heute ein grosses Trendthema und wird von den Medien auf allen Kanälen propagiert. Auch der Eckhard von Hirschhausen profitiert von diesem Trend, obwohl er allzu viel Glück gar nicht so gut findet.
Der Antrieb für meine Kreativität ist auch die Unzufriedenheit. Wäre ich ständig zufrieden, würde ich nicht so viel schreiben, würde ich nicht so viel lesen, würde ich nicht auf Kongresse rennen, würde ich nicht versuchen, die besten Fachleute auf dem Gebiet aufzusuchen und so weiter und so fort. Das heißt, die Kreativität braucht auch ein bisschen, nicht Unglück, aber sie braucht die Triebfeder, dass es noch besser sein könnte.
Ein Leben, das nur aus Glück besteht, gibt's nicht. Und wer ständig am Glück nachrennt, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit ziemlich unglücklich dabei.
Ein glücklicher Mensch ist einer, der sich nicht ständig danach fragt, ob er glücklich ist. Also die übertriebene Beschäftigung mit sich selbst und seinen eigenen Stimmungen und Gefühlen führt eher zur Depression, als dass man sagen kann, dass einem das weiterhilft.
Das Glück kommt und es geht auch wieder. Es ist nicht der Normalzustand, sondern ändert die Ausnahme. Man kann nicht für immer glücklich sein und man kann sein Glück schon gar nicht erzwingen. Trotzdem kann man etwas tun dafür.
Es gibt ja in der Sprache im Wortschatz viele Hinweise auf Dinge, die die Menschen schon immer wussten. Man sagt immer, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied ist glücklich, ist dann meine kabarettistische Ergänzung. Einerseits kann man natürlich vor seinem Glück wegrennen, auf der anderen Seite kann ich aber schon auch etwas dafür tun, im Sinne von auch mich zeitweilig quälen. Weil ganz klar, auch in der Forschung, Glück eher im aktiven Tun kommt als im rein passiven. Wenn ich beispielsweise ein Musikinstrument lernen möchte, ist das glückstechnisch eine der besten Investitionen, die ich überhaupt machen kann. Wer aber jemals jemand in der Nähe hatte, der anfing mit Geigenunterricht, weiß, dass die ersten Jahre nicht unbedingt Glück bedeuten, weder für den Spieler und erst recht nicht für die, die das anhören müssen. Trotzdem ist Musik machen eine der sichersten Rezepte fürs Glück, weil wir uns nicht so schnell daran gewöhnen. Der große Gegenspieler des Glücks ist die Gewöhnung. Wenn ich jeden Tag Mousse au Chocolat essen würde, ich hätte es sehr bald über. Ich gewöhne mich dran. Es macht mir keinen Kick mehr. Musik wird schöner, wenn ich sie kenne. Das heißt, ein Stück, was ich richtig liebe, kann mir immer wieder Gänsehaut bescheren. Und zwar nicht nur beim ersten Hören, sondern auch beim 10. und 20. Hören. Vorausgesetzt, diese Musik ist komplex genug, dass sie immer wieder Entdeckungen ermöglicht. Ein Schlager, den man dreimal gehört hat, der hängt uns schnell zum Hals raus. Aber ein Mozart oder ein Beethoven oder ein Bach hat immer wieder so viel Neues zu entdecken, je tiefer ich da einsteige. Und es gibt Untersuchungen zum Beispiel bei Sängern, wenn die ein Stück selber mal gesungen haben, freuen sie sich beim Hören von dem gleichen Stück umso mehr, weil sie selber schon wissen, ach, jetzt kommt gleich die und die Stelle und trotzdem freut man sich drauf. Man sagt nicht, ach, das kenne ich schon. Das ist der große Vorteil gegenüber der Komik. Wenn man einen Witz schon kennt, wirkt er nicht mehr so. Ein Musikstück wirkt sozusagen immer wieder.
Glücklich macht natürlich auch das Lachen. Der Eckhard von Hirschhausen lacht viel und bringt mit seinen Sprüchen auch die Leute zum Lachen. Der Humor hilft, sich mit den eigenen Schwächen auszuhöhnen. Und der Humor ist ausgesprochen gesund.
Die Leute, die am gesündesten seelisch sind, sind die, die viel lachen und die, die über sich selber lachen können. Die also eine gesunde Distanz zu ihrer eigenen Wichtigkeit haben. Und Ein großes Missverständnis ist, dass Lachen was Oberflächliches ist, dass also das Leiden das eigentliche wahre Leben ist und dass wer lacht, irgendwie versucht, etwas zu vertuschen. Dass auch dieses psychoanalytische, es geht ihnen gut, sie verdrängen noch gerade was. Also diese Idee, dass Humor was Oberflächliches ist, hat Peter Ustinov sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagte, Humor ist eigentlich nur eine komische Art, ernst zu sein.
Eine Mischung von Ernsthaftigkeit und Humor zieht sich auch durch die Glücksphilosophie von Eckhard von Hirschhausen. Was er erzählt und schreibt, so sagt er, sei das Ergebnis von jahrelanger Recherche und von einem täglichen Scheitern.
Scheitern finde ich ein ganz wichtiges Wort. Man wird gescheitert, indem man scheitert und indem man wieder aufsteht. Und mein tägliches Scheitern ist, dass ich viel zu viel versuche gleichzeitig hinzubekommen, dass ich versuche, auf zu vielen Kanälen gleichzeitig zu senden, dass ich über Humor und Gelassenheit Vorträge halte und auf dem Weg dorthin Mörderstress habe, weil ich den Flieger verpasse und dann sozusagen Stress habe, um anderen Leuten zu erzählen, dass sie weniger Stress haben sollen. Und das ist so meine innere Komik, wo ich ab und an denke, Mensch, was machst du eigentlich hier Absurdes? Aber ich habe zum Glück auch Freunde und ein familiäres Umfeld, die mich da ab und an dran erinnern. Und das ist das Wichtigste, weil wir Korrektionen sagen, von außen brauchen. Und ein Augenzwinkern und jemand, der sagt, nimm dich mal nicht so ernst.
Genau. Der Eckhard von Hirschhausen, Bestsellerautor, Kabarettist und Arzt, im Beitrag von Lorenz Marti. Weitere heiter, tiefsinnige Gedanken von dem Glücksexperten bringt die Sendung Perspektiven morgen um 8:30 auf DRS 2. Das Buch von Eckhard von Hirschhausen, Glück kommt selten allein, ist im Rowohlt Verlag rausgekommen.
Was immer du denkst, wohin ich führe, wohin es führt, vielleicht nur in das Licht. Du bist ein Geschenk, seit ich dich kenne, seit ich dich kenne, trag ich Glück im Blick. Ich kläre den Nebel, ändere so schnell ich kann. Und was sich nicht ändert, an dem bin ich noch dran. Kleb an den Stern, bis einer dann fällt, der mir die Brust aufreißt. Ich zöger nicht lang, ich setze die Segel, pack den Mond für dich ein. Zerschneide die Kabel, will allein mit dir sein. Und wenn du nichts für mich tust, dann tust du das gut. Was immer du denkst, du hast mich verwickelt in ein seidenes Netz. Das Leben ist gerissen, aber nicht jetzt. Es kriegt endlich Flügel, fliegt auf und davon. Es sind deine Augen, so blau und so fromm. Und du lachst und du strahlst, setzt den Schalk ins Genick, schenkst mir Freudentränen und nimmst keine zurück. Und du tust mir nichts, und das tust du gut. Was immer du denkst,
Schüler, Was immer du, du lachst denkst, und du strahlst, setzt den Schalk ins Genick, schenkst mir Freudentränen, nimmst keine zurück. Und du tust mir nichts, und das tust du gut. Und ist dein Gott irgendwann zu bringen drüber? Such ich das, der regelt sich verdrückt. Du bist das Geschenk aller Geschenke. Seit ich dich kenne, trage ich Glück im Blick. Du bist das Geschenk.
Der Seis am Samstag z'Abig mit unserer Sendung Zwischenhalt und jetzt dann gerade mit dem Glockenglüht zum Sonntag, heute mit der Glocke von der katholischen Kirche St. Felix und Regula von Thalwil, Kanton Zürich. Thalwil, das ist natürlich der meiste Schweizer bekannt als Zürichsee-Gemeinde am linken Ufer mit über 16'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Weil Thalwil aber mit Gattiken auf der anderen Seite vom Zimmerberg auch ein Teil vom Sihltal umfasst, gehört Thalwil eigentlich zu zwei verschiedenen Landschaften. Schon im 12. Jahrhundert ist das städtische Pfarrdorf als Siedlung mit Kirche erwähnt worden. Schön am Hang gelegen über dem Zürichsee und es sei ein Logenplatz mit wunderbarem Panoramablick. Zwischen 1880 und 1900 hat sich die Einwohnerzahl von Thalwil auf 7'000 verdoppelt. Das genau wegen dieser super Wohnlage, die vorher beschrieben worden ist, der Nähe zu der Stadt Zürich, aber auch durch die Eisenbahn und die Industrie, die dazugekommen ist. Im Büchli «Zürichseeführer» steht 1887 über Thalwil drin: «Thalwil, eine große industrielle und reiche Pfarrgemeinde mit eigenen Gas- und Wasserleitungen. Thalwil hat sich in den letzten 10 Jahren ungemein verschönert und in jeder Beziehung gehoben. Alles atmet hier Wohlstand, Fleiß und Ordnungssinn.» Nach der Mitte vom 19. Jahrhundert sind immer mehr Katholiken in Kanton Zürich gekommen. Sie haben vor allem als Fabrikarbeiter geschafft. Z Thalwil sind vor allem besonders viele Zuwanderer aus dem Kanton Zug dazugekommen. Das hat dazu geführt, dass 1864 z Gattiken eine Missionsstation gegründet worden ist, wo ab da im Dachraum von der Spinnerei Schmied verschiedene Gottesdienste durchgeführt worden sind. 1897 ist der katholische Kirchenbauverein Thalwil gegründet worden und hat sich sofort an die Arbeit gemacht, um eine Kirche zu bauen. Und am 18. Juni 1899 haben die Katholiken von Thalwil und Röschliken ihre neue Kirche einweihen. Sie ist nach den Heiligen Felix und Regula getauft worden. Gleichzeitig ist eine Missionsstation aufgemacht worden und bei der Jahrhundertwende sind schon 1500 Katholiken mit dabei gewesen. Zum 25-jährigen Jubiläum der Pfarrei hat die Kirche 1924 dann einen Turm mit Zwiebelhaube bekommen und 2 Jahre später ein 4-stimmiges Glüht. Und das Glüht ist dann 1959 durch das heutige 12,5 Tonnen schwere Fünferglüht ersetzt worden. Am 1. Juni 1959 haben 1300 Erwachsene und Kinder von Thalwil das Glüht in den Turm aufgezogen. Auf der kleinsten, der Schutzengelglocke, steht drin: Ihr Engel alle, lobet den Herrn und beschützt uns auf unserem Lebensweg.
Thank you.
Glocke von der katholischen Kirche St. Felix und Regula von Thalwil, Kanton Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.